28. Juli 2021, 22:31 Uhr, Anni und Martin im Gespräch mit Herrn Dr. Lengis. Dürfte ich Sie bitten, sich am Anfang kurz vorzustellen?
Ja, mein Name ist Dr. Harald Dengis. Ich bin ein seit 30 Jahren niedergelassener Arzt und seit 20 Jahren tätiger Psychotherapeut und war heute in Ahrweiler vor Ort und wollte da meine Möglichkeiten zur Unterstützung einbringen.
Was hat sich dort heute zugetragen?
Ja, also als ich dort angekommen bin, habe ich eigentlich eine relativ gut strukturierte Ambulanz vorgefunden. Und da waren also zwei Kollegen vor Ort und zwei Krankenschwestern. Und die waren also zuständig für die Versorgung der Helfer und der Betroffenen vor Ort. Und wir haben also über den Tag hinweg Leute betreut. Und zum Nachmittag hin kam es dann dazu, dass die Polizei angerückt ist und uns aufgefordert hat, die Schule, in der sich das alles befunden hat, zu räumen.
Die Schule wurde geräumt. Können Sie noch mal sagen, um welche Schule es sich handelt?
Jetzt muss ich
Sie
selber.
Sie meinen wahrscheinlich die Aloysius-Schule.
Aloysius-Schule, ganz genau. Die Aloysius-Schule, in der hat sich also in den letzten 10 Tagen also eine Hilfsstation etabliert, die also über nach meinen ersten Eindrücken hin, also eine ganz, ganz gute Infrastruktur etabliert hatte. Also dass dort wurde Essen ausgereicht, dort wurden Spenden verteilt an die Betroffenen, denen es also wirklich da an allem mangelt. Und da war eben diese Krankenstation, an die sich die Leute gewendet haben, wenn die heute, also der erste, ich war wirklich 3 Minuten da und da kam der erste, der sich also eine Axt ins Kinn gehauen hatte und das musste ich dann dort chirurgisch versorgen und ja, so nahm es irgendwie, nahm der Tag irgendwie so seinen Lauf.
Sind Sie Chirurg?
Ich bin Chirurg, Gynäkologe und Psychotherapeut, ja.
Und Ihre zwei Kollegen, wissen Sie zufällig?
Ich weiß jetzt gar nicht genau, aus welcher Disziplin die waren. Das war also, man tut sich da ein Andreas und ein Dieter. Der Dieter, der hat sich also dadurch ausgezeichnet, dass er da also mit einer Krankenschwester quer durch den Ort gegangen ist und die Leute versorgt hat, Verbandswechsel durchgeführt hat. Und als er wiederkam, also sagte, dass es unheimlich nötig wäre, da ein offenes Ohr für die Leute zu haben. Da war also eine Frau, die hat 3 Tage ihren toten Mann im Keller schwimmen gehabt. Eine Frau, die hat irgendwie die Familie im Auto verloren, also 2 Kinder und Vater oder Mutter, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, saßen da im Auto und sind verstorben. Eine Frau, die saß 10 Tage irgendwie im Dunkeln, bis da der Armin, das war ein technischer Leiter da, ihr das Rollo repariert hat. Die saß so lange im Dunkeln und hat es also irgendwie nicht mehr fertig bekommen, irgendwie sich an irgendjemanden zu wenden, der ihr da das Tageslicht in die Wohnung brachte. Das war also ganz fürchterliche Geschichten, die ich jetzt irgendwie so noch fortführen könnte. Ja.
Also Sie haben dort, wie Sie gerade beschrieben haben, in einer gut funktionierenden, strukturierten Ambulanz medizinische Versorgung im Katastrophengebiet geleistet.
Ja.
Und wie ist es jetzt zur Räumung gekommen? Weshalb? Wie hat sich das abgespielt? Vielleicht können Sie uns einen Augenzeugenbericht geben.
Ja, also nochmal zu der anderen Sache, gut strukturiert auf der einen Seite, ne? Da waren also viele Spenden, aber es fehlte auch an vielen, ne? Also ich musste also, als ich da hingekommen bin, wirklich danach in die Apotheke fahren und Lokalanästhetika holen, ne? Damit wir irgendwie die nächsten Wunden versorgen konnten. Also die Leute haben da alles gegeben, aber mit minimalen Mitteln, aber haben die Leute wirklich gut versorgt. Und dann war es irgendwie also am Nachmittag, als plötzlich, da kam ein kleiner Junge reingelaufen und sagte: Notfall, Notfall. Und ich ging also nach draußen und da waren in der Aula da 20 Polizisten. Und dann war eben derjenige, der dieses Ganze organisiert hatte und sah also die Polizisten und fragte sich, was da los war. Und da war also, eigentlich muss ich es nochmal gucken, ein Herr Wiemer, der also die Aufforderung zur Herausgabe dieser Schule da an den Mann gebracht hat, ne, und also aufgefordert hat, bis 19 Uhr unter der Androhung weiterer Strafanzeigen gefordert hat, also dass diese Schule verlassen wird. Ne. Und das war für mich als Mediziner war das unglaublich, ne? Also wirklich da draußen wurde, also in den Küchen wurde gekocht für die Leute, die da schlammverschmiert rumgelaufen sind, die Keller ausgepumpt haben und alles Mögliche geleistet haben. Dann haben die eben da die medizinische Versorgung gemacht. Dann war da so eine, in der Aula waren diese ganzen Spenden gelagert. Ne? Da kam also irgendwie eine Frau, die hatte irgendwie nur Schlappen an und hatte irgendwie ihren Mann verloren. Ne? Den hat sie da irgendwie nicht mehr aus dem Keller gekriegt. Und dann sagte jemand: Ja, aber sie haben ja gar keine richtigen Schuhe an. Ne? Hier laufen sie durch den Matsch. Und dann sagte sie: Ja, ich habe keine anderen. Und dann sagte er irgendwie: Okay, dann passen wir auf, da hinten haben wir genug Schuhe. Sie können auf jeden Fall erstmal Schuhe bekommen. Ne? Also diese ganze Situation, die sah ich so vor Augen. Und da wurde gesagt, so, wir sollen jetzt diese Schule räumen. Und dann ging dieser Herr Lorenz ging dann eben raus und da war der Herr Wiemer von der Polizei umringt, ne? Und der Polizist, der eigentlich irgendwie ganz vernünftig erschien, der sagte: Passen Sie auf, ich bin überhaupt nicht Ihr Ansprechpartner und mit mir müssen Sie nicht reden, nur mit Herrn Wiemer, sondern wir sind jetzt irgendwie hier ausführendes und unterstützendes Organ, das ja also seine Forderung durchsetzen kann. Und dieser Herr Wiemer, der war also wirklich so ein Teflon-Mensch, ne, der also alles an sich abprallen ließ, das, was die Leute da an Hilfe geleistet haben für die Arbeiter, die also wirklich also da 5 und 10 Meter irgendwie entfernt waren. Da hat er gesagt, das interessiert ihn alles überhaupt nicht. Ne? Man müsste jetzt die Schule räumen. Und dann sagte dieser Herr Lorenz, sagte: Also passt mal auf, hier sind für Millionen, ist hier schweres Gerät. Was soll damit geschehen? Sagt er, das würde er einlagern und alles andere würde halt vernichtet und entsorgt werden. Ne? Und da standen also die Spenden, Wasser und Medikamente und Lebensmittel und so weiter und so fort. Ne? Da sagte er, es interessiert ihn alles nichts, raus damit. Und das würde also entsorgt werden. Wir hätten bis 19 Uhr Zeit, das zu räumen. Dann gab es also ein ewiges Hin und Her und dieser Polizist, das war irgendwie von der Kriminalpolizei in Koblenz, der hatte also, glaube ich, die Eskalationserfahrung und der hat dann immer wieder gesagt: Pass auf, es hat einfach keinen Sinn, es besteht irgendwie dieses Anrecht, wir müssen das durchsetzen und so weiter und so fort. Und dann hat sich der Herr Lorenz also irgendwann geschlagen gegeben, hat also diesen Herrn Klima gebeten, das doch den Helfern zu sagen. Der hatte aber irgendwie Schiss und hat sich das alles nicht getraut. Ne? Und dann hat er gesagt: Nee, das müssen Sie selber machen. Und dann hat Herr Klima halt den Leuten dort erzählt, dass da jetzt also einfach diese Hilfsaktion enden müsste. Und jetzt muss man eben sagen, das waren wirklich also ausgesprochen liebe, nette Menschen. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Ich habe also ganz am Ende noch einen 65-jährigen Mann, der hatte wahrscheinlich irgendwie ein akutes Abdomen, ne, und einen eingeklemmten Darm oder sowas. Den habe ich noch ins Krankenhaus schicken müssen. Und solche Leute waren das, die also wirklich bis auf ihre, bis an die Grenze ihrer Möglichkeit da geholfen haben. Und das sind einfach keine Leute, die in irgendwie einen Sitzstreik gehen oder sowas. Und die standen nur da und haben gesagt, ja, was heißt das? Dürfen wir jetzt nicht mehr helfen? Da waren also Jugendgruppen, die hatten oben irgendwie so ein Zeltlager und wurden immer wieder mit Shuttlebussen irgendwie an diese Hilfsstellen gebracht. Und die waren also alle fassungslos, dass wir jetzt nicht mehr helfen dürfen. Ne? Und dann eben diese Geschichte, dass jeder seine Region da aufräumen musste, und um nichts zurückzulassen. Und als wir da in diesen Aufräumungsarbeiten waren, dann kamen irgendwie so Security-Leute vorbei und sagten, also sie wissen, dass sie jetzt hier als Plünderer verfolgt werden könnten. Also es war also wirklich eine ganz bizarre Situation, ne, zu sehen, dass also Leute, die in einer Infrastruktur, die sich innerhalb von 14 Tagen aufgebaut hat, wo sich das Vertrauen der Bevölkerung zu den Helfern aufgebaut hat, ne, dass das plötzlich zerstört wurde und die alle rausgeschmissen wurden. Also aus einer Schule, die man eigentlich überhaupt nicht mehr nutzen kann. Also ich hatte ganz am Ende eine Krankenschwester, die kam an, die hatte also nur ein bisschen Schlamm ins Auge bekommen, und dieses Auge war flammend rot, ne? Also einfach, weil dieser Schlamm kontaminiert ist mit allem möglichen, mit Batteriesäure von den Autos, mit Dreck und allem möglichen Zeug. Und ja, also solche Leute, die wurden dann irgendwie also aus dieser Schule rauskatapultiert. Sind Sie noch da?
Ich bin noch da und.
Ja, also ich habe vorher so Berichte im Fernsehen gesehen und dachte, dass die Leute sich nicht im Griff haben. Ne? Und jetzt heute, als ich als Helfer da war und das gesehen habe, also dieses Unheil, was da als. Also man kann sich das einfach nicht vorstellen, das können die Bilder nicht transferieren. Und wie dann also so ein Herr Wiener, wie man da hinkommt und die Leute aus dieser Schule buxiert, ne? Also unglaublich. Die Leute, die jetzt da sind, ne, die wussten also nicht, wo sie um 19 Uhr, wie es gewöhnt war, zum Essen kommen. Die wissen nicht, wo sie morgen ihr Essen bekommen. Die Leute, denen wir heute gesagt haben, sie sollen morgen zur Wundkontrolle kommen, ne, weiß man nicht. Das war dem alles egal.
Ich nehme das alles so zu Protokoll und
ja.
Möchte vielleicht noch eine Nachfrage stellen.
Ja.
Sie sind nochmal woher gekommen nach Ahrweiler?
Ursprünglich komme ich aus NRW, aber ich bin aus Bad Marienberg dorthin gekommen.
Okay, Sie sind aus Bad Marienberg in
ja.
diese Schule gekommen, um eben als ja, genau. Chirurg, Gynäkologe.
Eigentlich als Psychotherapeut, weil mein Schwiegersohn in Spee, hat da mit der Freiwilligen Feuerwehr eine Nachtschicht verbracht von Sonntag auf Montag, und in dieser Nacht haben sich da zwei Leute aufgeknüpft, also suizidiert, und das war für mich einfach nochmal so ein Zeichen, wie wichtig das ist, dass also sowohl den Betroffenen als auch, wie ich heute erlebt habe, den Helfern irgendwie zur Seite gestanden wird, ne? Also von psychotherapeutischer Hinsicht, und deshalb bin ich eigentlich dahin gefahren, und dass ich jetzt chirurgisch tätig war, das war Zufall, weil ich das halt auch beherrsche.
Die beiden Menschen, die sich da bedauerlicherweise das ja. Leben nahmen, waren das Helfer oder Flutopfer?
Nein, Opfer.
Opfer, Flutopfer.
Ja. Ja.
Also das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass es auch dann Menschen gab, die so verzweifelt gewesen sein müssen, dass sie dann aus dem Leben geschieden sind.
Das ist etwas, was also dieser Kollege, der heute diese Tour durch die Stadt gemacht hat, einfach bestätigt hat, ne? Dass er sagte, dass da Leute waren, die also nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Und die, also ich meine, wenn man das überlegt, dass man seine Liebsten verliert, oder heute haben wir nochmal so eine Geschichte gehabt, dass also da sagte ein Mann, sein Vater, den er so geliebt habe, der läge auf dem Friedhof, und da, wo also vorher sein Grab war, da würde jetzt ein Mercedes stehen. Ne? Also da, einfach die Autos sind da drauf geschwemmt worden, der halbe Friedhof ist weggeschwemmt worden und den Leuten wurden die Toten genommen. Ne? Das sind einfach Dinge, die machen wir uns nicht bewusst. Ne? Und ja.
Okay, Sie haben jetzt sehr eindrücklich und anschaulich das Leid, also eigentlich das unsagbare, unbeschreibliche, undenkbare Leid der Menschen hier beschrieben. Und diejenigen, die helfen wollen, also unter anderem Sie als Humanmediziner und Ihre anderen Kollegen, auch Humanmediziner, die sind jetzt dieser Möglichkeit genommen.
Beraubt worden, ja.
Beraubt worden, gut, in Ihren Worten.
Ganz genau, ne? Also, und wir sind der Möglichkeit beraubt worden, das ist ja das, was uns betrifft, aber jetzt geht es ja um die Leute, die sind da, die haben keine Anlaufstelle, die haben einfach keine Anlaufstelle, ne? Die sind mit ihrem Leid und würden jetzt vielleicht am nächsten Tag zu einem kommen. Ich war gerade heute dabei, das zu organisieren, da war also eine Traumatherapeutin aus Bayern und eine Psychologin, und ich wollte mich mit denen also verknüpfen, dass wir also eine Anlaufstelle da bilden, wo die Leute sich hinwenden können. Wir haben gemerkt, dass es also keinen Sinn macht, an den Häusern anzuklopfen und zu fragen, wer Hilfe braucht. Ne? Die schütten da rum und die sagen, ich brauche jetzt keine Hilfe. Aber in dem Moment, wo die halt aufhören zu schütten, ne, dann merken sie, dass sie die Hilfe doch brauchen. Und so wollten wir das eben organisieren. Ne? Da kann man einfach sagen, also die Leute, die sich jetzt irgendwie sammeln und die merken, dass sie irgendwie Hilfe brauchen, die haben morgen keine Anlaufstelle. Ne? Das ist einfach das Fürchterliche dabei. Und ich war, also eigentlich bin ich ein nüchterner Mensch, aber nach dem, was ich da heute erlebt habe, ne, da ist mir also meine Nüchternheit, muss ich wirklich sagen, verloren gegangen.
Vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation meinerseits, weil ich in dieser Richtung noch nicht genug recherchiert habe, ist ja die medizinische Versorgung in diesem Katastrophengebiet so perfekt und ausreichend, dass Ihre Ambulanz schlichtweg überflüssig scheint. Das ist jetzt reine Spekulation.
Ja, das ist eine Spekulation. Das war auch so eine Argumentation von dem Herrn Wiemer. Ne? Die sagten dann, ja, da hinten ist irgendwie so ein Rotes Kreuz-Zelt und ansonsten sollen die Leute ins Krankenhaus gehen. Ne? Die kommen aber aus dieser Region irgendwie nicht ins Krankenhaus, denn die haben ihre Schuhe an, die haben kein Auto. Ne? Da sagt der eine irgendwie so, ich komme hier nicht weg, ich habe kein Auto. Ne? Das sind Dinge und ja, das ist eben nicht möglich. Also diese Hilfe vor Ort, auch der mit diesem, den ich da heute versorgt habe, ne? Also bis der irgendwie da im Krankenhaus ist, klar kann man das sagen, aber die Leute, die kommen da nicht weg. Ne? Das ist.
Ja, wir haben es ja selber erfahren seit Montag, also seit vielleicht knapp 10 Tagen ungefähr, wo wir vor Ort sind, die Brücken sind zerstört, Dutzende Brücken sind zerstört, viele sind auch eben so stark beschädigt, dass sie nicht genutzt werden können. Und die Fortbewegung ist halt einfach sehr, sehr schwierig, das können wir bestätigen.
Verstehen Sie jetzt
vielleicht? Die Ereignisse können wir jetzt eben auch nur durch Ihren Augenzeugenbericht wiedergeben. Möchten Sie noch Ihrer Mitteilung was hinzufügen?
Ja, also was ich hinzufügen möchte, ist, dass also es kann einfach nur sagen, also ich frage mich, welcher Hintergrund besteht, dass also so ein Herr Wiemer, der ja nur vorgeschickt ist, dass der also verhindert, dass die Leute weiterhelfen. Das ist für mich unbegreiflich, ne, dass man also eine privat engagierte Hilfe, die also hoch motiviert ist, dass man die ausschaltet. Ne, das ist für mich die Frage, wo das, woher das rührt. Ne, ich kann mir nur vorstellen, dass es aus Regionen kommt, dass, ne, wenn man überlegt, aktuelle Hilfe, also dass Polizei da war, die geholfen hat, das war heute zum ersten Mal. Ne, ich habe also Leute gesprochen, die da seit dem ersten Tag waren, die sagen, heute war das erste Mal die Polizei da. THW und Feuerwehr, die haben irgendwie da schon mal vorher geholfen, aber die Versorgung dieser Region, ne, die ist vollkommen unterversorgt, ne, durch unsere Regierung. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich jetzt die Reaktion darauf ist, dass also die Leute, die es besser machen, ausgeschaltet werden. Also es muss irgendwie den Leuten Hilfe zuteil werden. Das ist irgendwie eigentlich das, was ich dazu sagen möchte. Jetzt gar nicht, um zu sagen, wer und warum irgendwie wer Schuld hat, aber es muss den Leuten Hilfe zuteil werden. Das ist unheimlich wichtig.
Dann verstehe ich das als Appell an die Hilfsbereitschaft von allen Seiten. Also sowohl die Bereitschaft, Hilfe zu leisten, als auch die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen.
Und die Bereitschaft, Hilfe möglich zu machen. Ne? Da sind ja heute, ich sag mal über den Daumen, 100 Leute weggeschickt worden, die massive, effektive Hilfe geleistet haben und denen gesagt wurde, pass mal auf, eure Hilfe ist hier nicht mehr erforderlich, nicht gefragt oder wir tun alles dagegen. Und das, was von den Helfern gebracht wurde als Spenden, das vernichten wir. Das muss man sich mal vorstellen. Und das muss irgendwie ein Ende finden.
Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch und möchte auch mit Ihnen weiter in Kontakt bleiben in dieser Sache.
Gerne.
Und wir werden sicherlich der ganzen Sache nochmal versuchen, auf den Grund zu gehen.
Das tust du wirklich vonnöten, ja.